Ah, willst du nicht? Einfach anfangen. Gut, André, willst du anfangen?
Ja, ja? Nicht so.
Du hast, weil ich glaube, er nimmt schon auf.
Achso.
Ja, schönen guten Abend. Grüß euch allen. Eigentlich war voriges Mal schon Schluss mit den Lektionen oder mit den Themen, die ich hatte. Aber Helmut hat dann noch den Eindruck, dass wir über Befreiung oder Freiheit in Christus, über Befreiung sprechen heute. Und deswegen ist das Thema dann ein bisschen anders als mit den Grundlagen. Und ich würde noch zum Anfang beten mit euch zusammen. Vater, wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast in diese Welt. Wir danken dir, dass wir durch den Heiligen Geist verbunden sind mit das Leben, das göttliche Leben. Wir danken dir, dass in dir, in Jesus, haben wir die ganze Fülle. Wir haben Vergebung, Befreiung, wir haben Sieg, wir haben den Sabbat, wir haben in dir, Jesus, alles, was nötig ist zum Leben und zur Frömmigkeit, ist in dir gegeben. Wir bitten dich, offenbare uns diese Wahrheiten, die wir hier in dieser Welt brauchen, um dir nachzufolgen, um für dich Frucht zu bringen. Bitte dich, dass du durch deinen Geist auch heute uns berührst, uns zu uns sprichst und durch dein Wort. Und wir vertrauen, Vater, dass du Hungrige sättigst und Dürstige trinken gibst. Das war deine Verheißung. Und du siehst in diesem Raum, wer Hunger und Durst hat, den wirst du auch das geben, was er braucht. Und du sagst auch, wer ehrlich ist, meint dem, mit dem Mann, meine ich das auch ehrlich. Und deswegen vertrauen wir, Vater, auf dich, dass du selber uns offenbaren wirst, was du uns in deinem Wort geschrieben hast über Freiheit. Sei du mit uns jetzt. Amen.
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 Ja. Ich denke mal, das Thema ist so alt wie die Bibel oder wie die Christenheit, vielleicht das Neue Testament, wie Christen Jesus erleben. Und meistens ist das so, dass die erste Berührung ist die entscheidende, wo ein Mensch, wenn Gott ihn berührt, wo ein Mensch umkehrt, Buße tut, Christus annimmt und ihm nachfolgt. Aber dann kommen gleich Fragen, wie kann ich als Christ in dieser Welt leben? Und über Freiheit in Christus, über Befreiung von bestimmten von Sünden, von Bindungen, darüber habt ihr wahrscheinlich viel gehört und gelesen und viele haben auch Erfahrungen gemacht. Und ich denke, ich spreche hier eigentlich kein neues Thema an oder kein Thema, das nicht bekannt ist. Und trotzdem wollte Helmut irgendwie, dass ich darüber rede heute, und weil ich weiß, dass viele von euch könnten auch zeugnishaft dieses Thema erleuchten, über dieses Thema sprechen und wie Gott in eurem Leben Freiheit gewirkt hat. Und wir werden das auch so tun, dass wir unsere Gemeinschaft ganz frei machen. Also ihr könnt zwischendurch immer Fragen, Zeugnis geben, ergänzen. Macht einfach so die Hand ein bisschen und ihr werdet mich nicht unterbrechen. Das ist hier kein Vortrag. Deswegen können wir einander ergänzen. Könnt ihr einfach auch Fragen stellen, auch wie gesagt was dazu sagen oder Zeugnis sagen. Und so werden wir wahrscheinlich dann diese Gemeinschaft hier haben. Und vielleicht lesen wir erstmal eine Bibelstelle aus Johannes. Das ist wahrscheinlich so eine grundlegende Bibelstelle. Johannes 18. Das ist das Evangelium Johannes. Ich denke, das ist der 8. Kapitel. Und das 8. Kapitel.
Ja.
Lass uns vom 31. lesen, den ganzen Abschnitt, so bis 36. Wer will das vorlesen? Ich habe ja die andere Bibel hier, die gleiche Bibel mit einer anderen Übersetzung, Russisch meine ich, und ich orientiere mich leichter in dieser Bibel, aber ich werde einfach euch das überlassen zu lesen.
Bis wohin?
Bis 38, 36.
Okay. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.
Ja, die Christenheit heute, ich habe so eine Beobachtung so für mich gemacht und habe auch einiges selber so gesehen und erlebt, dass die Christen heute, die wollen echt mit Jesus leben. Viele Christen haben neues, also junge Leute haben ein neues Bedürfnis, neues Verlangen, so mit Gott was erleben. Aber interessant, dass viele Menschen, die oder Christen, ich spreche jetzt zu Gläubigen, weil das sagt Jesus auch zu denen, die da gläubig wurden, über diese Freiheit, dass die Menschen heute besonders in dieser Zeit, wo verschiedene Richtungen, besonders so charismatische Richtungen, so verschiedene Erfahrungen machen. Also ich bin überkonfessionell, ich habe kein Problem mit Charismat oder mit anderen Konfessionen. Also Kinder Gottes sind für mich die Heiligen, die Erwählten und zu denen ich gehöre. Aber wo Menschen auch gerade in Frage der Freiheit irgendwelche Gebundenheiten fühlen oder irgendwo immer zurück in Sünden fallen, in bestimmten Sünden, die sich wiederholen im Leben. Und dann wollen die irgendwas erleben, dass man frei wird von diesen Sünden. Man will eine Berührung erleben, man will etwas erleben oder eine Erfahrung machen und dann plötzlich auf eine andere Stufe kommen und frei werden. So wollen Menschen zum Beispiel gesund werden oder wollen irgendwo reich werden oder egal, aber die Menschen wollen durch äußere Berührung, ich meine nicht unbedingt so äußere Berührung, aber dass Gott von außen oder ein gesalbter Prediger oder Mann oder Gott durch irgendwas oder durch ein Gebet oder durch etwas ihn so berührt, dass er etwas erlebt und dann frei wird. Aber das ist nicht der Weg für echte Freiheit. Ich denke, das ist genauso. Der Mensch will sich von innen nicht verändern. Er hat kein Bedürfnis, sich von innen verändern, sondern er würde gerne, dass die Versuchung weg bleibt. Und dann frei wird. Also, und dann, dass Gott ihn irgendwie über die Versuchungen trägt und über die Versuchungen, über dieses ganze Ding und er frei ist, frei schwebt über die Versuchungen und habe danach gedacht und ich kam zu dem Bericht in der Bibel von dem tausendjährigen Reich, wo der Satan wird gebunden werden und dann wird keine, in dem Sinne nicht die Versuchung sein, die heute Menschen und wir erleben. Der Satan wird gebunden sein und die ganze Menschheit wird heil sein, wird nicht mehr in dem Sinne sündigen, wie wir heute in der Versuchung fallen. Natürlich wird es Sünde geben. Aber interessanterweise, dass von außen wird die Versuchung aufhören. Und das, denke ich, ist vielen unbewusst, aber gerade das wollen die Leute haben, wenn sie über Befreiung sprechen. Dass sie irgendwie frei sind von diesen Versuchungen, wo sie immer wieder fallen. Und das ist sehr verschieden, ist das, die Sünde ist sehr verschieden, aber immer das gleiche Prinzip. Und der Mensch will was erleben, um frei zu werden. Aber das ist genauso, ich wiederhole das nochmal, im tausendjährigen Reich wird es 1000 Jahre sein, wo keine Versuchungen werden sein, in dem Sinne, wie wir heute erleben. Aber der Mensch wird von innen nicht verändert, weil der Adam, der bleibt in diesen Menschen, die tausend Jahre im tausendjährigen Reich leben werden. Und von innen werden die Menschen nicht verändert, deswegen. Und wenn der Satan wieder losgelassen wird für eine kurze Zeit, dann wird er wieder den ganzen Erdrund, die ganze Menschheit in einer sehr kurzen Zeit gegen Gott aufwiegen. Und das zeigt mir, dass wenn von außen die Versuchungen weg sind, dann das ist die Menschen noch nicht befreit deswegen. Oder wenn er irgendwelche von außen, irgendwelche Berührung, irgendwelche Trance oder irgendwelche erlebt, irgendwelche Kraft, die über ihn dann kommt, das ist nicht die Verheißung oder die Befreiung, die Gott meint. Und wir wollen heute über echte Befreiung sprechen, aber die kommt nicht durch irgendwelches Erlebnis. Natürlich, die Offenbarung kann kommen oder so eine Erleuchtung über das Wort überwältigt. Aber die Freiheit, hier sagt die Bibel, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wer ist Wahrheit? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und Jesus selbst ist die Freiheit. Und kein Erlebnis und keine Erkenntnis, sondern eine Person. Und ich habe das sehr, sehr schmerzhaft auch in meinem Leben erlebt und erlebe das jetzt, dass die Freiheit in selbst Jesus ist und es gibt keine andere Freiheit unabhängig von ihm selbst. Und deswegen ist das eigentlich sehr, sehr einfach, in Freiheit leben, in Christus leben. Bleibet in mir, wie ein Weinstock ohne Rebe, also die Rebe ohne Weinstock nicht Frucht tragen kann. Und wir können nichts, auch nicht gerettet werden, auch nicht befreit werden, außer in Jesus. Ja. Es gibt verschiedene Sünden, von denen ein Mensch frei werden will. Angefangen von sexuellen verschiedenen Sünden oder Verführungen oder verschiedenen Dings. Und dann geht es über Charakter. Der Mensch ist manchmal kommt nicht klar mit sich selbst, wenn er ständig die Gemeinschaft zerstört oder liebende Menschen verletzt und dann er braust auf oder kann sich nicht halten und kommen verletzende Worte oder verletzende Haltung und dann später ganz kurze Zeit nachher tut es ihm leid, er bereut das und er ist müde immer um Vergebung zu bitten und er kommt irgendwann zum Punkt, gibt es Freiheit von diesem oder werde ich lebenlang Sklave von meinem Charakter sein von diesem oder das sind, können ganz andere Dinge sein. Geld, der Mensch manchmal fängt dann zu schwimmen, wenn es um Geld geht, gerechte Wege, nicht so gerechte Wege, Hauptsache zu Geld kommen und dann kann er nicht mehr unterscheiden, er fällt in Versuchung. Oder es gibt 100 verschiedene andere Dinge, was ich meine, was sich ständig wiederholt in unserem Leben. Ich meine nicht die Sünde, die wir unbewusst vielleicht tun oder irgendwann mal tun oder dann bekennen wir die Sünde, aber ich meine die Sünden, die sich, das ist ein Gesetz der Sünde, zum Beispiel Gesetz, im 7. Kapitel Römer werden wir lesen, das ist das Gesetz der Sünde. Was ist Gesetz? Das ist, was sich ständig regelmäßig wiederholt. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Das ist ein Gesetz der Natur zum Beispiel. Und ein Gesetz ist Versuchung, Fallen, Buße tun, aufstehen. Versuchung, Fallen, Buße tun, aufstehen. So war es zum Beispiel im Alten Testament bei den Richtern. Da lesen wir immer Geschichte über Israel. Abtrünnig, Gericht, Buße, aufstehen. Wieder abtrünnig, Abtrünnig, Gericht, Buße, aufstehen. Wieder. Das ist so ein Zirkel oder so ein Zirkel. Und ein Christ fragt sich irgendwann, ist das alles, was ich habe als Christ? Oder gibt es mehr? Nur mit der Befreiung ist das genauso wie mit der Bekehrung. Ein Mensch kann sich nicht bekehren wirklich zu Jesus, wenn er nicht eine Sündennot erlebt. Wenn er nicht zu Ende mit sich selbst kommt. Wenn der Mensch nicht Sünde, eine wahre Sündenerkenntnis hat, dann kann er mit dem Kopf vielleicht ein Gebet sprechen oder so, aber der hat mit dem Herzen dann Jesus nicht angenommen. Der muss mit sich zu Ende kommen. Er muss seine Sünden erkennen und frei werden wollen. Und dann hat die Gnade eine Wirkung. Genauso ist das mit Befreiung. Das ist ja die zweite Seite der gleichen Medaille. Also in Christus haben wir alles. Aber Der Mensch muss erstmal am Ende sein mit sich selbst. Wenn er noch nicht, überhaupt nicht müde ist mit sich selbst, wenn er noch denkt, er schafft es, also dann kann man dieses Thema streichen. Also er kann das Thema, kann Befreiung noch nicht erleben. Der Mensch muss genauso zu Ende mit sich selbst kommen, wie bei der Bekehrung, als Jesus einem mit seinen Sünden, auch mit der Befreiung. Er muss erkennen, dass er nichts kann. Und wir werden dann ein paar Schritte so sehen, aus dem 7. Kapitel Römerbrief. Aber vielleicht noch ein bisschen zu diesem Anfang. Wenn ein Mensch sich selbst versucht, im Schach zu halten oder sich selbst versucht zu beherrschen, es kann sein, dass er seinen Wille so anstrengt oder so mit seinem Willen einiges erreichen kann. Zum Beispiel ein Mensch, der sich sehr schnell ärgert oder so, der kann die Zunge, also sich in die Zunge beißen und kann still sein, aber sein Herz kocht. Seine Gefühle kochen. Und das ist keine Befreiung. Das ist, vielleicht irgendwo kann er sich selbst beherrschen nach außen. Aber Befreiung ist was anderes. Da kocht es nicht innen, da kocht es innen nicht. Dann kannst du nicht, dass die Versuchung weg ist. Du läufst nicht aus den Versuchungen weg, sondern du gehst durch und bist Sieger. Gott hat ja das so vorgesehen, dass die Versuchungen werden nicht weggehen. Er sagt, ich bitte, dass die in dieser Welt bleiben werden. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aus den Versuchungen nimmst. Ich bitte, dass du in der Versuchung, in der Welt sie bewahrst. Und das ist das, was Paulus erlebt hat, was jeder Christ erlebt, der ernsthaft sucht nach Freiheit in Christus. Gott hat einen anderen Weg. Er will von innen uns ändern. Er will von innen was erreichen. Aber das tut er nicht unabhängig von Jesus. Wir können nicht verändert werden unabhängig von Jesus. Nur Jesus in uns, das ist unsere Veränderung. Wir können nicht selber durch Erkenntnis verändert werden. Ich wette, dass viele von euch die Erkenntnis haben. Ich brauche keine Bibelstellen lesen. Ihr habt die ganze Zeit, ihr habt Wotschmann nie gelesen, ihr habt alle möglichen gelesen. Ihr kennt alles. Aber in der Praxis funktioniert es doch nicht, oder? In der Praxis sitzt ihr vor dem Fernsehen, könnt nicht abschalten. Ihr könnt die Versuchung nicht widerstehen. Ihr wisst alles. Aber weil die Kraft oder die Freiheit nicht Erkenntnis ist, sondern Jesus selbst. Und deswegen gibt es keine Befreiung, die dann einmal du, ich kann das in meinem Leben bezeugen, einmal du erfahren hast die Befreiung, und dann bist du lebenlang frei von dieser Sünde oder von der anderen Sünde. Nein. Das ist genauso, du bist frei in Christus. Und solange du in Christus bist, bist du frei. Aber in dir selbst, du bist nicht in dir selbst besser geworden. Wilhelm Pals hat mal gesagt, und das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, damals vor vielen Jahren, er sagt, ich als Mensch, egal wie ich bin, Evangelist oder so, ich als Mensch bin für jede Sünde fähig, die es auf der Welt gibt. Das war mir ein bisschen krass. Aber ich muss dann zugeben, eigentlich ich auch. Ich auch, weil Gott hat mich zu diesem Punkt geführt. Nach 10 Jahren Christ, ich habe gezweifelt an meine Wiedergeburt. Ich dachte, ich bin überhaupt nicht gläubig. Das hat mich so erwischt. Ich habe das vielleicht mal ein Zeugnis gegeben, aber konnte mich viele Monate nicht in den Spiegel sehen. So eklig war ich mich selber. Für mich. Weil ich, und das war gerade mein Versagen in der Praxis. Ja? Ich habe alles gelesen. Ich habe alle Bibelstellen gekannt. Aber ich sagte Gott, ist das nur Theorie alles? Und wird das irgendwann verwirklicht im Himmel? Oder wie läuft das? Wie ist das praktisch? Und da habe ich immer wieder auf diesen Vers sehr hart gestoßen. Wenn der Sohn macht frei, der ist wirklich frei. Wenn der Sohn frei macht. Und dann habe ich gelesen, ja, die Wahrheit wird ihr erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, ich habe erkannt, dass ich in Christus ein Sieger bin. Aber dann musste ich noch weitergehen. Wie wird diese Erkenntnis? Weil die Wahrheit selbst muss uns beschäftigen. Die Wahrheit selbst ist die Freiheit. ist genauso wie Errettung. Lass uns mal ein Vers lesen, das es uns besser verständlich wird, aus Johannes. 1. Johannes, 5. Kapitel. Ich schätze mal, das ist das 5. Kapitel. 1. Johannes, wo es über den Sohn geht. 11 und 12. 5, 11 und 12.
Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
Amen. Das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und das ist kein unabhängiges Leben, dass er ein Stückchen von sich genommen hat und uns gegeben hat und jetzt leben wir. Sondern das Leben ist in seinem Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat im Sohn das Leben. Und er ist, in Korinther steht, er ist uns gemacht worden für zur Wahrheit, was ist da? Zu Gerechtigkeit, zur Errettung, zur Weisheit. Ja? Er ist uns gemacht. Also er ist unsere Weisheit, er ist unsere Gerechtigkeit. Wir haben nicht irgendwas Portion Gerechtigkeit gekriegt, sondern wir haben den Sohn gekriegt. Und der Sohn ist auch die Freiheit. Und was ist diese Bindung? Also wir erkennen, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, ich, elender Mensch. Und das ist der beste Punkt, zu dem wir kommen können als Christen. Ich, elender Mensch. Ich musste feststellen, dass Gott in diesem Punkt mich begegnet hat und sagt, du hast das jetzt erstmal erkannt. Ich habe dich schon längst abgeschrieben. Ich habe dich längst aufgegeben. Ich habe überhaupt nicht versucht, dich zu verändern. Du wolltest dich immer noch verändern, aber ich habe schon aufgegeben. Ganz anders. Ich wusste ja, dass aus dir nichts Gutes kann sein. Paulus sagt auch, ich habe erkannt, dass in mir, also in meinem Fleisch, in mir selbst, nichts Gutes ist. Ich, elender Mensch, sagt er in Römer 7. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir erkennen, dass in uns wirklich nichts gibt, was besser werden kann. Und dann musste ich eine Feststellung machen, dass ja, dann hat es ja auch keinen Sinn zu kämpfen. Dann hat es ja auch keinen Sinn zu, wenn ich nicht besser werden kann, wenn das nur eine Anstrengung meines Willens ist, aber wenn die Versuchung groß genug ist, dann hilft das alles nicht. Und wenn ich, also warum soll ich dann noch kämpfen? Warum soll ich dann noch mich anstrengen? Und da, dieser Gedanke ist dann sehr verwirrend, weil du denkst, ja, dann wirst du einfach sündigen ohne schlechtes Gewissen. Du hast dann sowieso keine Chance, wenn du sowieso ein Sünder bist. Und wenn Gott sowieso sagt, du bist aus der Natur her schlecht. Und du kannst keine bessere Frucht bringen. Und wenn du auch moralisch vielleicht besser liegst als der andere, das ist nur deine Anstrengung oder deine Erziehung oder deine Moral, aber das ist immer die alte Wurzel, der alte Stamm. Und ich habe da kein Gefallen. Und dann dachte ich so, gut, dass Gott mir das sagt, sonst würde ich mich selbst immer betrügen. Ich würde mich selbst belügen, weil ich mich durch Anstrengung vielleicht irgendwo bessern würde. Und dann würde ich das zu einer Frucht Gottes, also zu dem zuschreiben, was von einer andere Natur ist oder andere Wurzel hat. Und Gott hat erstmal uns dazu gebracht und bringt uns jedem dazu, dass wir erkennen, dass in uns nichts Gutes ist. Und das ist so tief, dass manchmal wir verzweifeln. Ich habe voriges Mal gesagt, dass ich dreimal und drei Monate nicht mehr zum Abendmahl ging, weil ich habe das so erlebt. Muss nicht sein, dass ihr das so erlebt, weil das ist, später habe ich erkannt, das war, weil, ich brauchte das nicht. Ich konnte durch Jesus immer zum Abendmahl gehen. Aber weil ich dachte, dass ich so schlecht bin, ich bin nicht würdig. Aber warum war ich nicht würdig? Warum dachte ich, weil ich über mich besser dachte, als Gott über mich dachte. Und deswegen hat es mich so getroffen, dass ich sagte, ich bin nicht würdig. Ich habe das noch nicht verstanden, dass ich nur in Jesus würdig bin. da hat es mir aufgeleuchtet, dass ich immer, Jesus natürlich, aber ich wollte immer meine Würde, als Christ muss ich würdig sein. Und ich habe nicht kapiert, dass Jesus allein meine Würde ist. Und deswegen kann ich jederzeit zum Abendmahl kommen durch Jesus. Ich brauche das nicht verdienen. Aber dieser Gedanke alleine hat mich dann erschreckt, dass ich dachte, ja, dann gibt es keine Bremse, dann werde ich ohne weitere sündigen und werde immer auch Gott noch beschuldigen. Ja, was kann ich da dagegen tun, wenn ich sowieso durch und durch schlecht bin? Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn Gott uns eine Zeit in solchem Zustand lässt. Weil wir müssen von uns selbst loskommen. Ich würde das Kreuz nie verstehen. Ich würde das Kreuz auch nie annehmen. Und das Kreuz ist nicht ein Erlebnis im Leben. Das Kreuz ist ein Zustand. Das Kreuz im Leben ist ein Lebensstil. Sobald das Wirken anfängt zu wirken, in deinem Leben durch irgendwas, und das wird immer irgendwo zum Wirken kommen, hast du eine Möglichkeit, wieder von dich selbst loszuwerden, also zu sterben. Natürlich, wir sind in Christus schon gestorben, begraben und auferstanden. Das ist die Wahrheit. Aber praktisch in unserem Leben, wie Paulus sagt, jeden Tag sterbe ich, gerade durch in diesem Punkt sind wir bereit. Sind wir bereit, mit uns selbst aufzugeben und mit uns selbst aufzuhören. Dieses Lied habe ich mal gesungen, oder habe ich mal so wahrscheinlich mal gesungen, aber diese Worte, wo Petrus, ich sitze am Feuer hier vor dir, wie Petrus habe ich versagt. Ich sehne mich nach deinem Sieg, nach deiner Auferstehungskraft, und er sagt dann, ich bin für das Kreuz, bin endlich für das Kreuz bereit. Für das Kreuz muss man auch bereit werden. Theoretisch können wir das annehmen, aber praktisch erleben wir das, wenn wir am Ende sind mit uns, und dann erkennen wir zum Beispiel, dass in uns alles Schlechte hat die Wurzel in unserem Herz. Und die Bibel sagt, aus dem Herzen kommen. Und da geht's los. Alles Mögliche. Und du sagst, ich habe das nie getan. Hey, in deinem Herzen gibt's alle Voraussetzungen für alle diese Sünden. Du hast dich beherrscht, du warst vielleicht gut erzogen, aber im Herzen des Menschen ist alle diese Wurzeln, Bosheit, Hurerei, Lügen, Mord, alles Mögliche. Die ganze, was ihr da erwähnt. Und wenn wir das, Gott weiß ja das schon längst, aber wir wissen das nicht. Deswegen ist sein Ziel, uns dahin zu führen, durch diese Sünden, die sich ständig wiederholen, wo wir immer wieder fallen, wo wir immer wieder uns hassen. Er will uns zu einem Punkt bringen, wo wir erkennen, dass unser ganzes Wesen, unser seelisches Wesen, das ist unbrauchbar für Gott und ist verseucht. Da ist nichts Gutes. Und dann erst sind wir bereit, das aufzugeben. Solange wir noch ein bisschen was Gutes in uns finden, sind wir nicht bereit für das Kreuz. Wir sind uns zu schade. Wir sind uns einfach zu schade. Zum Beispiel, einer, vielleicht ist es ein bisschen krass, aber einer sagte, mich nutzen sie immer aus. Und mir ist das hier, ich bin satt. Ich sage, werde doch jedem ein Sklave und dann kann dich keiner ausnutzen. Aber es ist zu krass. Ich kenne dich und sollen doch die Menschen Sklaven sein. Aber für Jesus, ja, für Jesus, das bedeutet, wir müssen das richtig verstehen. Das ist nicht, dass wir willenlos und so mutlos und also, dass wir haben einen Willen, einen starken Willen, aber wir unterordnen unseren Willen ihm. Ich komme noch dazu. Vielleicht erstmal zu diesem Punkt, wo wir reif sind für das Kreuz. In Jesus ist alles. In Jesus ist Vergebung, ist Sieg, ist Gerechtigkeit, ist Weisheit, ist Freiheit. In Jesus ist das alles. In uns ist alles negative, alles schlecht. Und jetzt kommt der Tausch. Jetzt sind wir bereit für den Tausch. Und sobald das Kreuz anfängt zu wirken, sobald fängt die Auferstehung an zu wirken. Bei Jesus dauerte es 3 Tage, ja, wo er gestorben war und nach 3 Tagen verstanden. Bei uns im Herzen, ich denke, das geschieht gleich. Also der Tod, unser Tod, lässt Jesus wirken, Jesus leben, lässt die Auferstehung leben. Und dann kommt die Freude oder die Kraft der Auferstehung. Paulus sagt ja, ich will das erleben. Die Leiden, der Tod und die Auferstehung, die Kraft der Auferstehung. Das ist nach was er ausgestreckt hat. Und ja, ergänzt mich. Lass uns oder wollt ihr Zeugnis geben gleich. Wir werden zwischendurch Bibelstellen lesen oder Fragen stellen.
Wie kann man dann in dem Zusammenhang die praktischen Anweisungen verstehen?
Ja.
Wie kann man in dem Zusammenhang die praktischen Anweisungen verstehen?
Wie meinst du?
Jetzt. Ja, jetzt mit normalen Briefen und so. Da gibt es ja auch praktische Anweisungen. Ja,
dass wir.
Kann man zum Beispiel das und das tun?
Ablegen. Ja. Mhm. Ja. Das Ablegen, das alte Ablegen. Die neue Kleider anziehen, das alte ablegen. Das sind mit anderen Worten, denke ich, die gleichen Prozesse immer beschrieben. Aber wir, wenn wir mit dem Verstand das einfach lesen und mit dem Verstand, wir denken, ja, ich muss mich anstrengen, ich muss mich verändern. Aber gerade das wird uns zum Verhältnis. Weil ich bin keine Ausnahme von anderen Menschen. Ich habe das bei Modelsohn gelesen. Bei Watchmanier habe ich das auch in den Zeugnis gelesen oder bei anderen Christen gehört. Und ich bin auch keine Ausnahme, dass sobald ich mich angesprochen fühle von diesen Bibelstellen, stürze ich mich rein und versuche, die Versuchung abzuschaffen. Ich kenne Menschen, die 20 Jahre ohne Fernsehen lebten und nie in diese Versuchung kamen. Aber als sie dann konfrontiert wurden mit dem Fernsehen, und ganz alleine blieben, den ganzen Tag im Raum waren Fernseher, da konnten die Versuchung nicht widerstehen. Solange der Fernseher nicht da war, hatten die keine Mühe. Und die dachten, das ist die Lösung. Natürlich musst du nicht direkt in die Falle irgendwo in eine Versuchung reingehen. Aber die Lösung ist die innerliche Veränderung. Ja? Und deswegen will Gott uns mehr geben. In Christus haben wir überwinden wir weit, sagt er. Und das ist gerade, was unser Herz, mit unserem Herz was zu tun hat. Und wie verändert er? Diese Veränderung ist sehr schmerzhaft. Das fängt an mit diesem Aufgeben sich selbst, wie ich gesagt habe. Mit sich selbst zum Ende kommen. Und dann kommt so eine, früher habe ich diese Bibelstellen gelesen, aber die waren nicht heilig für mich, die waren überhaupt nicht so, die mich angesprochen haben. Und dann habe ich zum Beispiel, ich war so blind, ich konnte das nicht begreifen und habe den ganzen Winter, ich war 3 oder 4 Monate, habe ich nur 2 Kapitel gelesen. Römer 7 und Römer 8, den ersten Teil. Und Römer 7. Aber diese Verse, die wurden mir so heilig, wenn ich die aufgeschlagen habe, fing ich an zu zittern. Weil ich wusste, hier ist mein Problem und die Antwort für mein Problem. Ich sagte Gott, und ich werde so lange lesen, bis du das nicht offenbarst. Und ich habe mir das anders vorgestellt. Das war genauso wie vielleicht mit uns auch, so wie mit dem syrischen, wie heißt der? Syrischer Hauptmann, Neumann.
Der Aussätzige.
Der hat sich eine klare Vorstellung gemacht, was der Prophet ihn reinigen wird und wie er geheilt wird und so. Und er hat eine totale Enttäuschung erstmal erlebt und war überhaupt nicht bereit, den Weg anzunehmen, den der Prophet ihm sagte. Das war so eine Demütigung. Er war bereit schon, sich zu demütigen. Er sagte, ich dachte, ich stelle mich auf Knien vor dir hier auf der Wiese und du wirst mir dann die Hand auflegen und mich abnehmen, die Krankheit, und ich werde dann dich beschenken und so weiter. Aber so eine Demütigung. Erstmal war eine Demütigung, dass der Prophet überhaupt nicht aus dem Hause kann. Aus seiner Lehmhütte. Und der Hauptmann mit seinem ganzen Garten, die stand da, der konnte da wahrscheinlich diese Lehmhütte also abmähen da und darüber fahren mit seinen Rossen. Aber der Prophet kam nicht mal raus und hat nur den Diener geschickt, sagt, er soll sich da in diesem Jordan mal siebenmal untertauchen. Und das war so eine Beleidigung und so eine Erniedrigung. Er hat überhaupt nicht auf diesem Wege seine Befreiung oder seine Heilung
erwartet
und vorgestellt. Und so ging es mir auch. Ich hatte bestimmte Vorstellungen, so muss das irgendwann sein. Und ich dachte, ich werde in der Beleuchtung, es wird irgendwann nachts, wird ein Blitz mich treffen. Irgendwann werde ich so lange fasten und beten und dann werde ich das ergreifen und dann wird das mein sein. Und ich habe gefastet und habe gebetet und habe alles möglich gemacht. Und das war so anders und so einfach hier, wo Gott mir das gesagt hat, du hast es schon lange. In Christus hast du das alles und er ist die Freiheit. Beschäftige dich mit ihm, weil er ist die Freiheit. Hast du Christus? Ja, habe ich. Da habe ich nie gezweifelt. Dann hast du die Freiheit. Aber ich erlebe die nicht. Ja, nicht Erlebnis ist Freiheit, sondern Christus ist Freiheit. Und ich konnte das nicht fassen. Aber wie geschieht denn das? Dass dann dieser Wechsel passiert, ja? Vom Kreuz zur Verstehung. Beispiel, wenn wir zugeben, auch tief wirklich innerlich zugeben, dass wir in uns selbst, in unserer alten Natur, vor Gott nichts Gutes in uns ist. Ich denke nicht, dass Paulus mit Minderwertsgefühlen rumgelaufen ist. Also, ich bin nichts, ich kann nichts, nicht das meint Gott hier. Paulus wusste ganz genau, wer er war in Christus. Aber er wusste auch, wer er in Adam war. Und Gott will uns nicht minderwertig machen oder so, unsere Persönlichkeit kaputt machen. Aber er will den Wechsel vollziehen. Und da fängt die Auferstehung erstmal mit dem Sterben an. Wie ich voriges Mal auch gesagt habe, wir sehnen uns so nach der Auferstehungskraft, nach dem Sieg. Aber wir wollen irgendwie auch die Saat verschonen. Und das geht nicht. Die Auferstehung ist eine Folge von einer Saat. Und Saat ist der Tod des Samens. Und dann konzentrieren wir uns nicht mehr auf uns selbst, weil wir wissen, guck mal, wo fängt die Entspannung an? Der erste Schritt, lass uns mal Römer aufschlagen. Römer 7. Römer 7. Lass uns vom 15. lesen. Wir können eigentlich auch das ganze 7. Kapitel lesen, aber wir würden jetzt vom 15. lesen. Bis Ende. Lässt jemand her?
15. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach meinem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott und durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun nicht mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde.
So, wie so, diene, ich, so diene
nun,
ich
nun mit dem Gemüt dem Gesetz ja. Gottes, aber dem Fleisch dem Gesetz der Sünde.
Zu viel. Er hat ja sehr viel. Aber wir sehen hier der Kampf, der auf, nicht auf Leben, sondern auf Tod ist. Und voller Verzweiflung von Paulus hier. Habt ihr das auch so erlebt in eurem Leben? Und wir sehnten uns, ich habe auch alle möglichen Experimente gemacht. Ich dachte, wenn irgendjemand, ein gesalbter Mensch, ein Mann Gottes, mir die Hände auflegt oder irgendwas wird mich erschüttern und dann werde ich das begreifen irgendwie, werde ich eine neue Erfahrung machen. Aber es hat bei mir nicht funktioniert. Was, weil das von innen nicht verändert. Was verändert uns von innen? Das, was uns demütig macht. Und ein veränderter Mensch von innen, das erste Zeichen ist, er ist demütig. Er weiß in sich selbst, dass er schlecht ist. Dass in ihm nichts Gutes ist. Gott hat mich mal so erwischt in einem, so die Leute haben über mich, ja, das war vor einigen Jahren, die Leute haben über mich geredet, schlecht und haben mich erniedrigt. So. Und ich habe dann, war erst noch verzweifelt und dann habe ich im Auto bin ich gefahren, das war eine Zeit hier, wo ich wieder neu das Kreuz musste lernen und da habe ich ein Radio angemacht und da kam so ein Satz von Kierkegaard. Kierkegaard, das war ein Theologe, in Hessen, zu seinem Lebensende war er entschiedener Christ und er hat so gesagt, dass Gott schuf diese Erde aus nichts. Wenn Gott was machen will aus unserem Leben, dann muss er uns erst zu nichts machen. Und dann kann er was tun. Das ist eine Art zum Schaffen. Oh, das war sehr ermutigend für mich. Aha. Also, deswegen muss ich erleben, dass ich nichts bin. Und ich war ermutigt. Aber dann hat Gott mich geschnappt. Er hat gesagt, hey, guck mal. Die Menschen denken, dass du nichts bist. Also die haben dich erniedrigt. Deine Freunde oder deine Bekannten, deine viele, deine alte Gesellschaft, also dein alter Hintergrund, also die haben dich herabgesetzt und du bist zu nichts geworden, in ihren Augen so gesagt. Aber tief in dir weißt, ja, die wissen, die machen mich, aber ich weiß, dass ich was bin. Nur das ist jetzt verborgen. Sie hat gesagt, so meine ich das nicht. Das ist nicht die Erkenntnis. Ich werde ruhig warten, bis ich euch zeigen werde. Irgendwann zeige ich euch doch. Also, irgendwann werde ich das beweisen, dass ihr falsch liegt. Aber Gott sagt, das ist noch gar nichts. Das ist von außen nur. Von innen, wenn du selber überzeugt bist, dass du aus dich selbst nichts bist. Und Paulus wurde das tief bewusst. Deswegen konnte er so krass sagen, Christus in mir. Und ich in Christus vermag ich alles. Und er hat solche Worte gesagt, überhebt er sich nicht? Ja, weil er in Christus gefestigt war. Und das war überhaupt nicht seine Überheblichkeit. Aus sich selbst hat er nie wieder versucht, was zu machen. Aber in Christus, der ihn stark machte, war er gewiss. Und so habe ich gemerkt, dass das sehr tief schlummert. Das muss noch tiefer gehen. Und irgendwann muss ich noch mal wieder zum Punkt kommen, wo ich festgestellt habe, Das war damals, wo mit der Sünde ich nicht klarkam. Wo ich gesagt habe, ich habe nicht mehr zum Abendmahl bin ich nicht gegangen, ich war verzweifelt mit mir selbst. Dann kam der Zeitpunkt, dann kam der Punkt, wo Gott konnte wirken. Wo auch verstehen konnte, wo ich anfange Sieg erleben. Aber genauso geht es auch weiter im Leben. Zum Beispiel im Dienst. Solange du denkst, dass Menschen dich hindern, oder Umstände, oder irgendwas, oder für deine Frau oder dein Mann, hast du noch nicht verstanden, was wirklich hindert. Wirklich, deine wirkliche Hindernis liegt hier. Hier. Paulus hat das erkannt und er sagt, 24. Vers, nicht die elenden Umstände, nicht die Juden, die mich ständig hier Verhältnisse im Weg legen, nicht die Hindernisse in mir machen. Nein, ich elender Mensch, sagt er im 24. Vers. Er schlägt nicht mehr um sich, er schlägt in sich. Und dann werden wir von innen demütig. Die Demut, die vor Gott gilt, ist die von innen ist. Und die wird immer auf Test gestellt. Zum Beispiel Mose, der war der demütigste Mensch auf Erden. Er hat nie Anspruch genommen auf seinen Posten. Zum Beispiel als Kore rebelliert hat, oder Aaron, oder so. Er ist immer zurückgegangen. Also Gott, mach was du willst, oder tu was du willst. Ich habe keinen Anspruch auf Macht oder auf Position. Seine Demut war so groß, dass er sagte, als Gott ihn sogar herausgefordert hat, er sagte, von mir wird es auch nichts Besseres, ein besseres Volk geben. Wenn du sie vernichtest, musst du auch mich vernichten. Vernichte mich auch. Ich bin nicht besser als sie. Von meiner Nachkommen, er wusste wahrscheinlich die Geschichte Noah gut. Ja? Noah war ein gläubiger Mann, aber seine Nachkommen sind wieder ganz schnell alle wieder. Und er dachte, wenn ich jetzt an Gott glaube, aber wenn von mir ein Volk entsteht, noch schlimmer als diesen. Also dann musst du mich auch vernichten. Ich bin nicht besser. Ich bin aus dem gleichen Lehm, aus dem gleichen Holz. Das war ja sehr tief. Das war ja nicht oberflächlich, weil das war eine Probe, wo sein innere Demut geprüft wurde. Gott spricht ihm an. Ich denke, mit dir wird es besser gehen. Komm, wir fangen an mit dir. Und hier war seine Demut aufs Korn geprüft. Und dann sagt er zu Gott: Ha, Gott, ich denke auch, mit diesem Volk wird es nicht klappen. Lass uns neu anfangen. Ich bin einverstanden. Ich schläge ein. Also für diesen Moment, denke ich, hat Gott wahrscheinlich Mose diesen Titel gegeben. Er ist der demütigste Mensch, der je auf Erden war. Und Gott will uns zu einer Demut führen, die innerlich wie überzeugt selber sind, dass wir aus uns selbst nichts sind. Und dann kann uns keiner mehr erniedrigen, weil wie kannst du einen Menschen erniedrigen, der weiß, dass er noch viel schlimmer ist? Einen Mann haben sie angerufen am Telefon und einer hat geschimpft über ihn und sagt, er hat so viele schlichte Worte ihm gesagt, ein Bruder. Und dann ist er fertig und sagt, und jetzt hör mal ein bisschen zu, ich erzähle noch viel, viel mehr über mich. Ich weiß noch viel, viel mehr. Ich bin noch viel schlimmer, als du sagst. Der braucht sich nicht rechtfertigen. Der war wahrscheinlich froh, dass er nicht alles über ihn weiß. Und deswegen die innerliche Veränderung kommt durch die Erkenntnis, durch die Erleuchtung von dem wahren Licht. Und das Licht, ihr werdet im Lichte sein. Dann wird es euch nicht schwerfallen, im Lichte sein. In der Finsternis will man was verstecken, was man nicht zugeben will. Und das bedeutet, ich will besser sein, als ich bin. Ich will besser dastehen. Aber im Licht brauchst du nichts verdecken. Deswegen, wenn wir im Lichte wandeln, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu macht uns frei von aller Sünde. Ich will also diesen Punkt wieder zu diesem Punkt, weil das ist der Anfang. Wir werden noch zu der anderen Seite kommen, zu der Freude und in Christus, zu der Kraft in Christus. Aber erstmal können wir nicht sehr genug betonen, dass in uns, in unseren Anstrengungen, in uns selbst nichts Gutes ist. Und ich habe oft mit Tränen gelesen diese Verse. Ich habe geweint, konnte nicht weiterlesen. Ich sagte Gott, ich bin verflucht und verdammt für diesen Weg des Fallens und Aufstehens, Fallens und Aufstehens. Ich bin es leid, aber ich sehe keinen Ausweg. Ich sehe keinen Ausweg, weil ich weiß, dass Paulus was erfahren hat, was ich nicht erfahre. Und dann habe ich immer neu gelesen. Und Gott meint ja mit jedem das ehrlich. Der erst ehrlich meint, der meint das mit dem, wenn du auch an andere Türen klopfst, er bringt dich zu der richtigen Tür. Nur er will auch sehen, ob es wirklich uns darum geht. Oder ist unsere Reue oder unsere sehr oberflächlich. Er sagt zu Israel, Israel, deine Reue und deine Buße ist wie ein Nebel am Morgen. Also der sehr, sehr schnell vergeht und dann geht es dir wieder gut. Manchmal hält er an. Bei mir musste er länger anhalten wahrscheinlich. Weil ich zu gut war in meinen Augen, zu gerecht, zu selbstgerecht. Und dann kommt dieser Vers von was uns, der letzte Vers. Erstmal der 24. Ich elender Mensch. Und dann der letzte Vers, der lässt etwas offen, was mich zum Nachdenken immer gebracht hat. Warum sagt er so locker, gut, jetzt diene ich mit meinem Gemüt dem Herrn Jesus und mit meinem Fleisch, was Jesus, ja, mit meinem Fleisch, oder wie ist es?
Doch, mit dem Fleisch, dem Gesetz, Fleisch,
der Sünde. Dem Gesetz der Sünde. Ja, Paulus, gerade was du sagst, wieso, du bist Christ und du dienst trotzdem dem Gesetz der Sünde mit meinem Fleisch? Du lebst genauso wie ich, oder was? Wieso sagst du das so locker? Ja, weil er im Fleische nichts anderes sieht, nichts Positives sieht. Er fängt, erstmal kommt er zum Schluss mit sich selbst, das ist der erste Schritt zur Befreiung. Sich selbst aufgeben. Von sich selbst loswollen zu kommen zu werden. Du bist dir du willst von dich selbst loskommen. Von deiner Identität in Adam. Von deiner Hundenatur, so gesagt, oder Schweinenatur. Weil du hast dich, du willst das Gute. Aber du kannst das nicht, wenn du doll genug gereizt bist, dann kannst du dich nicht kontrollieren. Dann reagierst du so und nach 5 Minuten hast du dich wieder. Ich habe die Geschichte gelesen von Ruth Paxson. Er hat das sehr krass erlebt. Das war eine Missionarin in China. In China, damals, noch vor der chinesischen Revolution. Und sie war, ihr Charakter war sehr aufbrausend. Also so, wie heißt das so? Aufkochen oder
temperamentvoll.
Temperamentvoll oder?
Impulsiv.
Ja, impulsiv. Vielleicht das beste Wort. sie hat Kinderarbeit gemacht, sie ist in die Mission gekommen, sie hat wirklich ihr Leben Gott gegeben und hat die Berufung nach China gehört, so, und sie ist nach China gegangen und hat da in einer Mission, die hat da gearbeitet und hat mit Kindern, er hat ein Herz für Kinder. Und die hat die Kinder betreut eine ganze Woche. Und dann irgendwann, mindestens eine Woche, 2 Wochen ging es gut, und dann hat irgendwas sie so gereizt, dass sie explodiert ist. Und dann, nach 5 Minuten hat sie das schon gehört, die sind in ein anderes Zimmer gelaufen. Die Kinder waren einfach schockiert. Auch die Mitarbeiter manchmal. Und dann ist sie in ein anderes Zimmer gelaufen, hat Buße getan, hat geweint und hat gesagt, Gott, warum ist das mir passiert? Und, oder irgendwo, wenn die Mitarbeiter sagen, wenn irgendwas zu viel wurde, dann ist sie wieder explodiert. Und dann hat sie dann auch gleich wieder das nach kurzer Zeit bereut. Sie hat verstanden, ein Christ darf nicht so reagieren, ich darf nicht so reagieren. Aber sie kam nicht frei. Und die hat es so leid getan, die war so am Ende, sie hat sie einmal abgeschlossen für 2 Tage oder 3 Tage, sie hat gesagt, ich werde fasten und beten, und wenn du mich nicht befreist, Gott, von meinem Charakter, dann streiche ich meinen Namen aus der Missionsliste und fahre nach Hause, weil ich verunehre dich mehr, als ich dir diene. Und sie meinte das auch ehrlich. Sie hat wahrscheinlich auch da geklopft, wo ich geklopft habe und keine Antwort gefunden. Sie hat sich angestrengt und es ist nicht passiert. Und sie wollte jetzt wissen. Und dann hat Gott, ja, und dann hat Gott ihr in dieser Zeit auch ehrlich geantwortet, weil sie ehrlich gesucht hat. Und sie hat ihr gesagt, dass sie hat, da gab es eine Schule, die sie gekauft haben für die Sonntagsschule in Haus. Und Da haben, die haben schon alles bezahlt, die haben Geld bezahlt, die haben dokumental alles gemacht, aber sie haben schon ein ganzes Jahr diese Schule oder dieses Gebäude und können das nicht benutzen. Weil der alte Besitzer, der alte Chinese, der da lebte, der wollte immer noch nicht ausziehen. Er hat das Geld genommen, hat unterschrieben, aber ist noch immer ausgezogen. Und die waren Christen, wollten den nicht mit Gewalt rausschmeißen, der hat immer versprochen, nächste Woche. Und schon ein ganzes Jahr, und die Missionare, die waren so unglücklich darüber, die wollten ihn nicht mit Gewalt rausschmeißen und konnten das Gebäude nicht benutzen. Und sagt Gott, genauso geht es mit dir, bei mir. Du gehörst mir. Ich habe alles bezahlt für dich. Du bist mein Kind. Aber dein alter Adam, deine alte Identität, dein alter Mensch, also der will noch nicht sterben, der will noch nicht raus. Das Haus gehört mir, aber ich kann das nicht benutzen. Dein Gefäß ist unbrauchbar. Ob zwar das mir gehört. Herr Gott, genauso geht es mir, Gott, genauso geht es mir. Und ich wusste nicht, wie ich diesen alten Chinesen rausschmeiße. Das war mein Herz, ja. Das war mein natürlicher, mein seelischer Mensch, den ich noch immer nicht bereit war, irgendwie aufzugeben, weil ich mich immer noch anstrengte. Und dass ich verstanden habe, dass für sie war das dann eine Erleuchtung. Sie hat dann, sie ist nicht nach Hause gefahren. Sie ist aus diesem Zimmer rausgegangen, wo sie alleine war. Und sie war frei. Aber sie war frei in Jesus. Ich erkläre das noch später, wie das funktioniert oder wie das ist. Weil der alte Mensch wird nicht frei. Der alte Mensch wird nicht umerzogen. Und keine Berührung hilft. Ich kenne Menschen, die berührt wurden, die so einen Hammer-Segen erlebt haben, mit solchen Gaben beschenkt waren, aber die haben so einen Stress gemacht. Die konnten mit ihrer Frau nicht umgehen, die haben ihre Kinder angeschreit. Tausende haben sich bekehrt. Menschen mit Salbung, ich habe mit einem gesprochen, der ist in eine Hurerei gefallen. Ich sage, wie verbindest du das? Du betest 6 Stunden am Tag in Zungen. Ich verachte das nicht. Das ist eine Gabe, ist ein Geist. Aber diese äußere Dinge, Berührung, die verändert dich von innen nicht. Du bist genauso gierig, denn dein Charakter verändert sich nicht. Und wie gesagt, die Frucht des Geistes, das ist dieses Ganze, was aus Jesus stammt, aus einer anderen Substanz, aus einer anderen Natur stammt. Wir können Frucht des Geistes nicht aus unserem Natur hervorbringen. Und deswegen muss durch diese Bereitschaft, uns aufzugeben, er sagte, das zu teilen. Ich kann nicht und will auch nicht mehr. Und Jesus kann und er will. Und er sagt, mit meinem Gemüt diene ich dem Herrn, mit meinem Inneren, aber in meinem Fleisch, in meinem fleischlichen Mensch, diene ich dem anderen Gesetz. Und dann kommt die Antwort, wie das in seinem Leben dann funktioniert. Lass uns noch die ersten 2 Verse lesen vom 8. Kapitel. Oder die erste 5 Verse. 8. Kapitel, 5 Verse. Ja.
So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Mhm. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.
Was bis hier? Damit die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, in uns, liest du noch den letzten
Schritt, in uns erfüllt werde, Amen. Die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.
Also diese Gerechtigkeit, die wird erfüllt in uns. Das ist nicht Theorie. Aber die wird auf einem anderen Weg erfüllt. Das ist keine billige Gnade. Weil viele Menschen, die verdrehen das, auch Christen, ich habe Menschen getroffen, die die Sünde nicht ernst nehmen. Menschen, die begabt sind, die Gott dienen, aber leben in wilder Ehe zum Beispiel. Oder tolerieren Sünde, andere Sünde in ihrem Leben und sagen, ja, Jesus Christus, also ich bin in Jesus Christus und es gibt kein Verdammnis für mich. Das ist so eine billige Gnade oder billige Ausrede. Das ist nicht eine Theorie. Das ist dieses geheiligte Leben oder dieses veränderte Leben. Das ist die Forderung des Gesetzes. Er sagt, ich kann die Forderung des Gesetzes nicht leben, sagt im 7. Kapitel. Das Gesetz fordert und ich kann das nicht. Durch das Gesetz wird die Sünde nur offenbar. Aber hier schreibt er, dass in uns wird das verwirklicht, in uns wird das wahr, die wir im Geiste leben. Und wie funktioniert das oder wie geschieht das? Wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, also das neue Leben ist in uns, wir haben das angenommen. Ich musste immer klarstellen, hast du Jesus angenommen? Ich habe mir tausendmal die Frage gestellt, dann bin ich immer zurück zu dem Tag gekommen, zu der Stunde, wo ich Jesus angenommen habe. Und ich musste feststellen, ja, Jesus habe ich angenommen. Und er ist in mir. Aber dieser Zwiespalt, wie kann ich den loswerden? Und dann, einige Christen sagten mir, das ist normal. Das ist, jeder Christ erlebt das. Und dann habe ich dir das normale Christenleben gelesen von Washman Lee, dieses Buch. Und dann merke ich, dass ich nur normale Christenleben ist ein Siegleben. Oh, dachte ich, das ist gar nicht normal. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann mit neuer Kraft habe ich dann mit neuem Eifer wieder gesucht. Es gibt eine Freiheit. Und dann habe ich gemerkt, die Antwort war überhaupt nicht so, wie ich mich vorgestellt habe. Ich brauchte mich nicht einbilden, dass ich schon frei bin. Ich musste mich nur mit dieser Freiheit beschäftigen. Weil Jesus sagt, wenn du Jesus hast, Gott sagt mir, der Heilige Geist hat mir, wenn du Jesus hast, dann hast du die Freiheit. Und dann habe ich gesagt, Gott, wie funktioniert das? Ja, Abraham hat ja auch noch keinen Sohn, aber wurde Vater von vielen Völkern. Schon genannt. Er war schon in Gottes Augen der Vater von vielen Völkern. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, wie Glauben funktioniert. Da habe ich mir dieses umkreist und habe geschrieben, dieses nehme ich im Glauben an. Weil der Schlüssel für diese Tür aus der Gebundenheit ist Glaube oder Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel. Aber Jesus ist selbst die Freiheit. Wie komme ich da rein? Durch Glauben. Genauso wie Errettung du bekommst durch Glauben, durch Vertrauen. Und weil das schon geschehen ist, du hast Jesus angenommen, dann musst du vertrauen. Und da, wie, Gott, wie vertraue ich? Ja, ich war so hungrig, ich war so scharf geworden auf diese Freiheit. Und dann habe ich, ja, was bist du in Christus? Wie sehe ich dich in Christus? Ja, dann fing ich an, habe die Konkordanz genommen und habe mir alle Bibelstellen rausgeschrieben, was ich in Christus bin. Dann habe ich mich mit diesem, was ich bin in Christus, was Christus für mich geworden ist und wie Gott mich in Christus sieht, ich habe mich Tag und Nacht beschäftigt. Ich arbeitete auf dem Bus als Busfahrer. Ich habe mir vorne auf dem Bus hier beim Glas alle diese Bibelstellen geklebt, so groß geschrieben und geklebt. Und ich schaute immer durch Christus. Ich war in verschiedenen Dingen war ich überhaupt nicht standhaft. Aber jetzt habe ich angefangen zu leben. Und dann zu leben in dem, was Christus ist. Und dann die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, also dies war dann, dass ich angefangen habe, im Sieg oder in der Wahrheit zu leben, in Christus zu leben. Das war einfach, weil ich mich beschäftigt habe damit. Und irgendwann merkte ich, dass das nachlässt. Also die Versuchungen sind da, aber die Kraft fehlt. Ich erzähle euch, wie das bei mir funktionierte. Das waren sexuelle Dinge. Ich war nicht verheiratet. 27 Jahre habe ich geheiratet, weil meine Freundin in Deutschland war und ich in Russland. Ja, wir konnten uns nicht sehen. Und ich arbeite im Busfahrer und ich musste immer die Arbeiter nach, das war besonders so, am Frühjahr musste ich die nach Issyk-Kul, das ist ein See, wo die, ja, die Kommunisten damals ihre aufgebaut haben, ihre Villas und ihre ganzen diese Strände, also wir mussten da, ich musste die Arbeiter dahin bringen, dass die das alles reparieren zum Sommer. Also, und dann mussten wir auch im Sommer immer hinfahren und alles da mussten die machen und ich war der Fahrer, ja. Und natürlich, da waren auch so die halbnackte Frauen und so, was man immer so, wo es war nicht so heftig wie in Deutschland. Deutschland ist viel heftiger alles, ja. Aber ich fuhr durch die Gegend wie durch mit einer Brille auf. Also die Versuchungen waren da, aber ich hatte irgendwelche Brille auf. Das war Christus. Christus. Und Christus machte mich nicht tot. Ich war lebendig. Ich war jung und gesund. Aber ich war irgendwie geheiligt. Mein Gefäß war geheiligt. Da kamen immer neue Offenbarungen. Ja? Dein Gefäß gehört einer Frau, die du heiraten willst. Und deswegen ist das, ich habe alles schön gemacht. Der Teufel will alles verdrehen. Ja? Und so kamen viele Dinge ganz in einem anderen Licht in mein Leben. Und ich habe richtig Freude bekommen. Und ich habe auch keine Angst mehr gehabt für solche Fahrten, die ich tun musste. Früher hatte ich schon Angst für diese Fahrten. So. Ich wollte schon nicht fahren dahin. Aber ich musste, weil ich ein Fahrer war. Aber jetzt habe ich hier mein Schild vorne, in Christus. Und dann andere Versuchungen. Da waren Versuchungen mit also Lügen und Unwahrheiten verschiedene. Wo wir manchmal gezwungen waren zu lügen. Ja. Aber jetzt war irgendwo dieses. Und wenn ich, zum Beispiel, was ich noch in dieser Periode gemerkt habe, ich habe das erste Mal Seelsorge und Licht erfahren, was mir auch sehr geholfen hat. Weil ich habe früher allein gekämpft. Ich habe mich nicht getraut, meine Kämpfe jemandem zu sagen. Ich dachte, dann, wer weiß, die schließen dich aus der Gemeinde, wer weiß, die machen dich, also ich traute, das Thema Seelsorge war auch nie gepredigt oder nie erklärt. Und ich hatte Angst. Und Gott sagte zu mir irgendwie, du musst Licht auch, hab nicht Angst für das Licht. Weil du hast Angst, weil du denkst, du bist noch besser, als du wirklich bist. Und als ich für das Kreuz bereit war, als ich wollte sterben, dann habe ich das erste Mal erfahren, was Beichte ist. Und ich merkte, ein Christ braucht Beichte, genauso so wie er essen und trinken muss, ein Körper, so braucht der Christ Beichte. Und Beichte ist Licht. Und ich wusste nicht, zu wem ich zur Beichte gehen soll. Ich hatte vor jedem Angst. Ich dachte, keiner versteht mich. Aber Gott hat mir dann gezeigt, einen Mensch. Das war ein Pastor von einer anderen Gemeinde, zu dem ich Vertrauen hatte. Und ich wusste, der lebt im Geist. Der war ganz anders. Und ich spürte, der kennt den Heiligen Geist. Der kennt Jesus. Die kennen alle Jesus, aber ich hatte so ein Vertrauen, weil er ganz anders war. Er lebte das, was er glaubte. Das war nicht immer so in der Umgebung. Aber ich hatte doch ziemlich Angst. Weil ich wusste nicht, wie er regieren wird. Er kannte mich auch, aber nicht so gut. Und ich habe dann, vielleicht habe ich das Zeugnis mal erzählt, ich fuhr mit dem Bus und ich musste die Leute dann abends alle nach Hause bringen und war ich um 10 Uhr fertig. Und das war eine große Stadt, so halbe Millionen Stadt, die Bishkek-Hauptstadt, wo ich habe. Und dann 500.000 Einwohner waren da, ungefähr so. Und ich musste dann durch die ganze Stadt fahren, wenn ich zu diesem Mann wollte, musste ich durch die ganze Stadt fahren. Und dann war das noch 20 Kilometer weiter Richtung, wo ich wohnte. Also er war da unterwegs, dann wohnte er. Das bedeutete, mindestens eine Stunde würde ich brauchen. Und das war 10. Und ich habe schon einen Monat gekämpft. Ich wusste, ich muss zu ihm. Zu diesem Mensch. Einfach mich öffnen. Einfach alles sagen. Und ich hatte Angst. Und den ganzen Monat habe ich gekämpft und dann an diesem Abend war der Kampf, der Höhepunkt hatte er erreicht und sagte, Gott, ich bin bereit. Alle Menschen waren weg, jetzt konnte ich nach Hause fahren und ich habe gesagt, Gott, wenn dieser Mensch nicht schlafen wird, ich werde jetzt dahin fahren, wenn bei ihm Licht wird im Fenster sein, dann wird das ein Zeichen sein, dass er nicht schläft. Es wird 11 Uhr abends ungefähr sein und dass du alles schon vorbereitet hast. Da bin ich losgefahren. Und ich musste wahrscheinlich so durch die Stadt, wahrscheinlich so 20, 30 Ampeln erstmal durch. Also. Und ich kam zur ersten Ampel und die war grün. Und da gab es nicht diese Schaltgeräte wie hier in Deutschland, so nachts, wenn man so fährt. Solche Technik gab es da nicht. Und dann kam ich zur anderen Ampel, war sie grün. Und ich fuhr, ich habe nicht einmal auf die Bremse getreten. Und mein Herz war, ich kam zur nächsten Ampel und mein Herz war schon hier. Ich wusste, sie wird grün sein. Und ich bin die ganze Stadt durchgefahren und Gott geht so entgegen, wenn wir Angst haben, aber bereit, er geht so entgegen Und Gott sagte mir unterwegs, als ich gefahren bin, ich war in Gethsemane. Und ich weiß, was das bedeutet. Schweiß, Blut schwitzen. Ich weiß, was das bedeutet, zum Kreuz Ja sagen. Ich weiß, was das bedeutet. Ich kann dich verstehen. Und ich stehe dir bei. Das hat mich so ermutigt. Ich bin dann die Stadt durchgefahren. Wie gesagt, nicht einmal auf die Bremse getreten. Und ich wusste ganz genau, das Licht wird brennen und ihr werdet auf mich warten. Und ich kam um 11 Uhr abends dahin. Und das Licht brannte in meinem Zimmer. Ich habe geklopft. Er kam raus. Und als ob er wartet auf mich. Als er mich erkannt hat, sagte, komm rein. Ja, sagte ich ihm. Ich sagte zu ihm, ihr könnt jetzt über mich denken, was ihr wollt. Ihr könnt mich, der weiß, meinen Pastor anrufen und ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ich muss mich ausschütten. Ich muss alles ausschütten. Ich muss auskotzen jetzt alles. Weil ich habe nur geheult. Und er sagte, legte die Hand auf mich und sagte, weißt du, Junge, du kannst mich nicht überraschen mit nichts, weil ich weiß, dass auch wir Christen für alles fähig sind. Du kannst ruhig erzählen, du wirst mich mit nichts überraschen. Weil ich weiß, dass wir für alles fähig sind. Das hat mich dann ermutigt und ich habe dann losgelegt. Und ich habe alles gesagt. Und er sagte, Junge, in Christus gibt es Freiheit. Ich sage, ich weiß das. Dann hat er mit mir gebetet und er hat mich gesegnet. Natürlich hat er mich ermutigt. Aber nicht er hat mir geholfen, Jesus hat mir geholfen. Aber durch dieses, dass ich mich geöffnet habe, kam so viel neues Licht in mir rein. Und seitdem hatte ich nicht mehr so Angst zu bekennen, was ich früher so schrecklich Angst hatte, weil ich habe geschmeckt die Freiheit und den Segen. Den Segen. Natürlich würde ich nicht zu jedem gern Mensch gehen und jedem erzählen. Aber ich würde schon von Gott mich führen lassen wollen. Wenn ich mich öffnen soll für jeden, der zu dem ich Vertrauen habe und der verstehen wird. Aber das waren so Schritte, wo ich und ihr könnt euch vorstellen, ja, ich merkte, dass ich mich immer mehr, er war meine Beschäftigung. Von morgens bis abends. Die Bibel fing an zu reden zu mir, wie sie in den 10 Jahren überhaupt nicht getan hat. Das alles wurde lebendig, das war keine Pflicht mehr, kein gar nichts mehr. Ich wusste nicht mal, wo Bibelstellen stehen, ich konnte nicht die finden gleich, aber das war jetzt mein Leben geworden. Warum? Das war nicht keine Anstrengung. Das war jetzt meine Freiheit. Weil ich so satt war von dem Kampf, weil ich so fertig war mit mir, habe ich mich mit voller Freude, mit vollem Einsatz gestürzt auf das, was ich in Christus bin. Und je mehr ich mich das beschäftigt habe, desto mehr hat es mich mit Freude erfüllt. Und ich habe nicht mehr geachtet auf Sünde, auf mein Verhalten und so. Ich habe mich nicht mehr konzentriert auf die Versuche oder auf meine Sünden oder so. Ja? Weil Jesus sagte, glaube an mein Wort. Das wird dich halten. So wie Petrus das gehalten hat. Als er auf Wasser ging, war mein Wort, das unter seinen Füßen war. Und als er wieder abweg von mir, dann ist er wieder untergegangen. Genauso, du wirst nie eine Zeit erlebt haben, du wirst nie eine Zeit im Leben erleben, wo du unabhängig von mir auf Wasser gehen kannst. Und das macht, bis heute ist das so. Ich bin bis heute für jede Sünde fähig. Aber nur in Christus. Ich bin nicht besser geworden von der Zeit bis heute. Aber Christus ist immer der gleiche Gute gewesen. Und der wird auch nicht besser werden. Der ist immer der Beste, also der ist immer hundertprozentig heilig. Ja? Und deswegen werden wir in ihm sind wir 100% heilig. Aber unsere Praxis verändert sich nur in dem, dass wir, wenn wir uns mit ihm beschäftigen und das unser Leben wird. Und dann habe ich angefangen, das erste Mal nach 10 Jahren seine Stimme zu hören. Weil ich hatte früher nicht gewusst, was es bedeutet, Gottes Stimme zu hören. Dann kam die erste Erfahrung, und ganz, das war wahrscheinlich in dieser ganzen Zeit, die erste Erfahrung, wo ich anderen Menschen dienen konnte, wo ich zum Beispiel, wo ich nicht wusste überhaupt, was Gott mit meinem Leben vorhat. Ich war mit Musik immer beschäftigt, das war mein Hobby. Und ich wollte nur Musik machen. Aber dann hat Gott ganz anders. Aber jetzt war Jesus, nicht Musik war mein Leben, Jesus geworden. Nicht, dass ich so plötzlich so an Jesus verliebt war oder so. Jedenfalls Das war einfach das, was mich jetzt beschäftigte, wo ich sagte, ich will das essen, tonnenweise will ich das essen. Wenn das meine Rettung ist, dann will ich mich mit das beschäftigen. Und da habe ich natürlich viele Bücher gelesen, so über, aber immer Jesus selbst, auch nicht Bücher. Und natürlich gab es auch Dinge, wo ich manchmal etwas wieder falsch gemacht habe oder wieder in irgendwelche alte Sünde zurückgefallen bin. Und dann wusste ich, der Satan hat mich betrogen. Ich habe wieder aus dem Blick meinen Sieg habe ich aus dem Blick gelassen. Mein Sieg ist Jesus. Und dann habe ich mich nicht mehr kasteit. Warum habe ich mich nicht mehr, ich bin nicht mehr vom Abendmahl weggelaufen? Warum nicht? Weil ich wusste, dann zeige ich nur, dass ich noch etwas von mir Gutes halte. Wenn ich mich kasteien werde, dann werde ich noch das Alte verändern wollen. Und dann hatte keinen Sinn. Das ist gestorben. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich nehme wieder das Kreuz an und die Auferstehung. Ich will wieder in dir leben. So. Kamen dann Dinge, wie, wo ich merkte, manchmal wird so gesagt, wenn wir, also der Dienst oder die Arbeit für Gott, die macht dann den Mensch frei, der kommt dann nicht auf dumme Gedanken, der ist beschäftigt. Aber das ist nicht die Lösung, das ist nicht der Weg zur Befreiung. Beschäftigung macht uns nicht frei. Aber aus der Freiheit kommt Beschäftigung. Zum Beispiel, ich wusste gar nicht, ich war nur froh mit Jesus, ich wollte gar nicht so dienen oder was tun für ihn oder so, ja. Ich hatte keine Vision, jetzt die Welt zu retten oder so. Ich habe mich nur an Jesus gefreut. Ich habe jeden Tag wollte ich nur immer irgendwo im Feld nach der Arbeit alleine irgendwo hinter dem Dorf oder irgendwo hin, wo ich alleine konnte sein mit Jesus. Oder mit seinen Worten und dann mit ihm mich beschäftigen, mit ihm reden, mit ihm beten. Und so habe ich seine Stimme angefangen zu hören. Zum Beispiel, wo er durch das Wort zu mir gesprochen hat, durch ein Buch zu mir gesprochen hat, durch einen Satz. Oder dann, wo ich den ersten Mal einen Alkoholiker gesehen habe. Ich habe die Tausende von gesehen. Aber ich habe die auch übersehen immer. Und ich wusste nicht, dass Gott will, dass ich mit Alkoholiker was mache. Aber eines Nachts, wo ich dann in diesem Post, ich saß da, musste telefonieren, ich habe das mal erzählt, und dann lag da, wir konnten immer, ich habe mit Deutschland mit meiner Freundin telefoniert, und das ging da immer nur 3 Uhr nachts. Ich musste dann 3 Stunden warten da, von 12 bis 3 Uhr, und dann, also das war ein Wahnsinnaufwand, für 5 Minuten zu telefonieren mit Deutschland. Ich musste immer nachts dann fahren, einmal in der Woche oder zweimal im Monat haben wir dann telefoniert, und das war viel Geld und kein Gespräch. Ja. Das war ich saß dann, und dann habe ich nach diesem kurzen Gespräch, wollte ich nach Hause fahren mit meinem Motorrad, und da lag einer, es war Winter, und der lag da ganz besoffen und ganz stinkig, der war voller Pisse und der war so stinkig, und der lag da und schlief. Und ich wollte fahren, und jetzt spricht Gott mich an. Seine Stimme kannte ich ja schon. Willst du diesen hier lassen? Ich sage, was habe ich mit dem zu tun? Nee, willst du wirklich über den stolpern und fahren? Nimm den mit. Und ich hatte 5 Minuten oder 10 Minuten Kampf gehabt. Ich sagte, nein, ich kann das nicht. Ich saß schon am Motorrad. Aber die Stimme Gottes konnte ich nicht mehr verkennen. Und er sagte, nimm den mit. Ich sage, Jesus, ich kann das nicht. Wo soll ich dem hin? Nimm den nach Hause mit, wasch ihn. Oh nein, der stinkt. Und dann sagt er, ich habe für ihn genauso wie für dich mein Blut vergossen. Wow, ich bin zurück, ich habe den gepackt, ich habe raus mit ihm aus diesem Lokal, aus dieser Postagentur, aus dem Gebäude da. Und der war ganz besoffen und war voller, weiß nicht, der war so dreckig und so stinkig, aber ich hatte keinen Abscheu mehr für ihn. Ich hatte so eine Liebe zu ihm, weil ich wusste, Jesus will, dass ich das tue. Und ich habe mir auf dem Motorrad gesessen, habe mich angebunden an mir, weil er noch immer schlief. Er war dann immer aufgewacht. Und dann habe ich mich angebunden so und so. Sind wir langsam gefahren. Und das war so, Dann wird der kalt, dann lag auch Schnee. Und irgendwann ist er aufgewacht und sagt, wo fahren Sie hin? Ich sage, in die Banja. Banja, das heißt Sauna. Das ist schön. Jedenfalls habe ich dann bis 6 Uhr morgens mit ihm beschäftigt, habe ihm gewaschen, habe meine Kleider gegeben und so kam ich in ein Milieu, durch ihn kam ich in eine Welt rein. Am nächsten Abend war ich schon in einem Keller, saß ich, wo 20, 30 Alkoholiker, also diese Obdachlose, Bitschi, lebten Bitschi. Und ich habe vor meiner Nase eine Welt entdeckt, wo ich nie Ahnung hatte, dass diese Welt hier in meiner Umgebung so eine Welt gibt. Und dann bin ich für ein paar Jahre in diese Welt eingetaucht. Mit Jesus. Aber wie gesagt, das ist nicht die Beschäftigung, die uns frei macht oder so. Du kriegst dann nur noch mehr Probleme, wenn du mit solchen sowas beschäftigst. Das wirst du noch weniger, wirst du verstanden von den Frommen, wenn du da reingehst. Mir haben sie gesagt, ich sage mir, wer dein Freund ist, sage ich, wer du bist. Es gibt so ein Sprichwort, wo du sagst, скажи мне, кто твой друг. Ich sage, wer du bist. Also, aber du machst das nicht für Menschen. Das ist dann, diese haben mich so viel mal ausgenutzt, die haben mich beklaut, die haben mich richtig ausgenutzt, die haben mich, also ich habe ihm Brot gegeben, die haben mich in die Hand gebissen. Weißt? Aber ich hatte keine Bitterkeit, kein negatives Gefühl, weil das überhaupt nicht ich für sie getan habe. Weil das war Jesus. So langsam kam ich auf den Geschmack, so, dass Jesus eigentlich dein Ganzes, auch die Beschäftigung ist Jesus. Und du brauchst keine Anerkennung für deinen Dienst, um den Dienst zu machen oder so. Das ist überhaupt nicht dran. Ich sagte ihm, meine größte Dankbarkeit ist, dass ihr mich nicht ausschließt aus der Gemeinde. Dafür bin ich so dankbar. Meine größte Belohnung. Keiner konnte das verstehen, dass ich mit diesen Menschen, das war eine ganz konservative Gemeinde. Jedenfalls, ich bin jetzt schon zum anderen Thema gekommen, aber lass uns bei diesem Thema bleiben. Das war nur eine kurze Abmeldung. Dass Jesus selbst und Jesus selbst die Freiheit ist. Und es gibt keine andere Freiheit, die wir extra erleben. Und bis heute bin ich nicht frei, außer in Jesus. Und sobald ich mich selber auf meine Erfahrung verlasse, auf meine Erkenntnis verlasse, ich bin nicht besser geworden, ich bin nicht stärker geworden. Ich denke, irgendwann trainieren wir so lange, dass es uns gar nichts mehr ausmacht, wie wir sind dann. Wir können nicht so stark werden. Das ist Jesus in uns. Und solange wir uns mit ihm beschäftigen, solange ich mit ihm beschäftige, ist das alles da. Und wir brauchen uns nicht verrückt machen. Ne? Ja, die Schritte sind hier, ich erwähne die kurz zum Schluss. Erstes, zu erkennen, dass in mir nichts Gutes ist. Hier, der 18. Vers. Lies mal den 18. Vers, 7. Kapitel.
Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt.
So, bis hier. Dann weiß ich auch, dass der, also dann gebe ich auf, zu kämpfen. In dem Sinne zu kämpfen, im negativen Sinn zu kämpfen. Es gibt einen Kampf des Glaubens. Aber es gibt eine Anstrengung des Fleisches. Und das meine ich mit dem Kampf. Weil das klingt vielleicht sehr gefährlich, so wie für mich damals. Ja, dann werde ich ja ohne Probleme sündigen. Aber erstmal aufhören, auf dem falschen Weg die Freiheit zu erlangen. Und dann ist dann der nächste Schritt. Was sehen wir, Paulus? Er teilt das. Er teilt sich selbst. Er teilt das Alte und das Neue. Er teilt, im inwendigen Mensch habe ich Lust am Gesetz, ich finde das richtig, aber mein Fleisch dient dem anderen Gesetz. Ja, und dann kommt ja vielleicht der nächste Schritt, wo er, wenn wir das erstmal teilen uns, was in uns, das Alte und das Neue, sonst wenn wir das mixen, dann werden wir nie einen Durchblick haben, was wirklich passiert in uns, wenn wir sündigen. Was passiert dann? Wir haben keinen geistlichen Durchblick in die Situation, wenn wir fallen. Weil wir nicht wissen, weil wir uns nicht teilen. Paulus hat sich geteilt auf das Fleisch. Er sagt, in mir, in meinem Gemüt, in meinem Geist, in meinem Gemüt, diene ich dem Gesetz Gottes und mit meinem Fleisch diene ich dem Gesetz der Sünde. Und dann kommt der Schritt, dieses Freisetzen. Das Gesetz des Geistes ist ja Jesus in uns. Und das ist schon vollbracht. Im Glauben das Annehmen bedeutet, nicht sich das einbilden einfach, ich bin frei, sondern Glaube ist keine Einbildung. Auf was ruht der Glaube? Die Einbildung ruht, dass ich mich immer überzeuge, was ich will sein. Ich nehme das Beispiel, vielleicht hast du es mal gebraucht, ein Junge, der will im Sommer zum Meer fahren, also zum Strand Urlaub machen oder irgendwo will er hin, also Urlaub, sagen wir, wandern oder zum Meer oder irgendwo hin. Und er bildet sich ein und malt sich Bilder, wie er schwimmen wird im Wasser und wie er angeln wird und alles. Er macht sich Bilder und er redet sich ein, im Sommer werde ich das tun. Aber das ist eine Einbildung, die auf seine Fantasie und auf seinen Willen, auf sein Wollen ruht, was er gerne will, und dann bildet sich ein, dass er am Sommer das tun wird. Aber der Sommer kommt und aus diesem wird nichts. Aber wenn der Vater ihm sagt, Junge, am Sommer habe ich Urlaub im Juli, und wenn du von der Schule frei bist, dann fahren wir für 2 Wochen zum See oder zum Meer, wir werden angeln, und der Vater sagt ihm zu, was sie werden tun, und dann glaubt er an das Gleiche, nur dass es keine Einbildung ist, sondern Vertrauen auf das Wort des Vaters. Und das ist Glaube oder Vertrauen. Und so ist das auch hier. In Jesus Christus sind wir geworden. Wie die Rettung, er ist selbst. Er sagt, er hat uns das ewige Leben gegeben, haben wir gelesen. Und dieses Leben ist in Jesus, weil er uns Jesus gegeben hat. Wer Jesus hat, hat das Leben. Aha, was habe ich dann in mir? Vielleicht habe ich das nie ausgepackt. Ich habe ein Geschenk bekommen, aber nie ausgepackt. Habe ich Jesus? Ja. Dann habe ich auch die Freiheit. Oh, wo ist die denn? Ja, pack mal aus. Beschäftige dich mal mit Jesus. Und so war das für mich dann die Erfahrung, dass ich immer mehr Beschäftigung war mit, du beschäftigst dich mit der Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei, weil die Wahrheit Jesus ist. Das ist kein Huckuck-Puckuck oder irgendwelche, du weißt, erleuchtet, du wirst irgendwo mit irgendwelchen erschüttert und dann bist du frei. So funktioniert das nicht. Und dann, aber durch dieses Erfahren, durch dieses, dass du erstmal zum Punkt kommst, wo du dich aufgibst, erfährst du die wahre Demut. Die wahre Demut ist, dass du selber weißt, dass du selber nichts bist. Dass du selber, wie Paulus, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, in meiner Natur, natürlich Mensch, nichts Gutes ist. Deswegen kann keiner mich erniedrigen, weil ich viel, viel schlechter bin, als ein Mensch mich schlecht machen kann. Deswegen werde ich auch nicht verletzt, wenn ich mich jemand erniedrigt. Wie dieser Pastor, der angerufen wurde. Ich bin demütig, was Mose erkannt hat. Ich bin nicht besser als dieses Volk. Und dann kennen wir in Christus, wenn wir dann das erleben, dass die Freiheit und die Freude und vielleicht auch den dass du irgendwo im Dienst oder irgendwo Erfolg erlebst, dann sagst du, das bin nicht ich. Ich weiß, wer ich bin. Aber Christus in mir. Und dann kannst du ihn immer frei erheben. Und das ist dann die Folge der Auferstehung. Aber die wahre Demut, das ist das Zeichen, die wahre innere Demut, dass du zu dem Punkt zum Kreuz gekommen bist. Jemand sagte, Maria Priyan sagte mal, ihr wurde gesagt, sie hat sich beklagt, dass ein Pastor, sie ist auch eine Frau Gottes, die viel gewirkt hat für Gott und schon alt ist. Und jemand hat sie sehr verletzt. Jemand hat sie sehr unschuldig beschuldigt. Jedenfalls. Und dann sagte ein Braubruder, sie wollte bei einem sich beklagen, so einen alten Mann, Bruder, und der sagte, weißt du, wenn man dich noch verletzen kann, dann hast du es auch noch nötig. Dann hast du es noch nötig. Sagst du, das war nicht sehr gut, nicht sehr nett, aber das hat mir geholfen. Ne? Ich meine nicht, dass wir so gefühlslos sind. Nein, wir nehmen das aus Gottes Hand an und das ist immer das Kreuz. Wenn wir haben die Möglichkeit zu sterben. Wenn wir ungerecht leiden, dann haben wir die Möglichkeit zu sterben. Und das freuen wir uns. Paulus sagt, deswegen steht in Jakobus, freut euch, wenn ihr in verschiedene Versuchungen, wenn ihr ungerecht beschuldigt wisst, dann hüpft, steht geschrieben. Das ist eine Gelegenheit zu sterben, sich zu demütigen. Und so kommt die Auferstehung, ja, immer nach dem Kreuz. Und wenn wir die Auferstehung wollen haben und sehen danach, dann müssen wir uns fassen darauf, dass Gott uns eine sehr lange Zeit und immer mehr und immer wieder beim Kreuz aufhalten wird. Wir werden uns immer beim Kreuz aufhalten müssen, um in der Auferstehung zu leben. Es gibt keine Auferstehung unabhängig vom Kreuz. Keine Kraft des Auferstehung ohne die Kraft des Sterbens, also des Todes. Ja, ich habe lange genug geredet. Lass uns mal austauschen. Keiner hat mich unterbrochen. Weiß nicht, warum. Ich weiß, dass ihr das auch alle erlebt, in irgendwelcher Art und Weise.
Dann mögen zuhören.
Naja, ich weiß nicht, ich weiß das alles, was du so gesagt hast gerade, ne? Aber ich würde es auch gerne so richtig erleben und ich glaube, ich tue das so langsam auch, dass ich das so merke, dass ich wirklich, also nichts Gutes in mir ist. Aber ich denke mir die ganze Zeit, das Wissen allein, das bringt mir ja nur nichts, ich brauche dann noch so eine Erkenntnis von Gott, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dieses, ja, vielleicht ist das auch dieses Ereignis, auf das ich warte, aber ich bin dann so eine Sackgasse, ich komme auch nicht raus irgendwie. Also, ne? Am Ende halt.
Ja, weil wahrscheinlich kann man das, keiner kann das erklären so richtig, oder keiner kann das. Bei mir zum Beispiel war das nach der Bekehrung so, genauso auch nach der Bekehrung. Ich habe mich mit 14 Jahren bekehrt. Aber ich habe schon fast ein Jahr habe ich gekämpft, ich wollte nicht und ich führte Gott, Gott führt mich zum Buße. Und ich bin dann immer von ihm weggelaufen. Ich habe vermieden Gemeinschaften, wo es um Jesus ging und wo das mich dann sehr getroffen hat. Ich habe nur Fußball gespielt immer, am Sonntagmorgen ging ich Fußball spielen, um nicht in die Kirche zu gehen. Aber als dann Jesus mich doch gepackt hat, das war zu Hause, ich war ganz alleine, waren zur Kirche gegangen, meine Eltern alle, und ich war zu Hause und irgendwas, ich habe mich zum Klavier gezogen, ich spielte Klavier und hat das Lied gespielt, nimm du mich ganz hin, oh Gottes Sohn. Der Heilige Geist hat das alles bewegt. Aber ich konnte nicht mehr widerstehen. Und dann habe ich mich einfach lassen gehen. Und da habe ich nur geweint und gespielt. Und das war so eine Übergabe, so eine tiefe Wende in mir, wo ich dann aufgehört habe, mich zu wehren und den Heiligen Geist freigegeben habe, in mir reinzukommen und mich zu überführen. Ich habe nicht mehr mich gewehrt. Ich habe ja gesagt, ja, komm, nimm mein Leben. Ich habe gespielt, konnte das nicht singen, weil ich nur gewollt habe. Aber die Worte waren in mir tief. Nimm du mich ganz hin, aber Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Und so weiter. Nimm du mich ganz hin, oh Gottes Sohn, mit deinem Geist, der jetzt in mir wohnt. Also ich habe dieses Lied gebetet. Und das war die Bekehrung. Oder so. Aber nach diesem Tag hatte ich so einen Hunger bekommen nach ihm, wo ich immer gesucht habe, Gemeinschaft mit ihm abends, wenn zum Beispiel alle geschliefen sind, bin ich im Garten gegangen allein, habe da gebetet und da geweint und so. Also ich suchte immer seinen Angesicht. Ich hatte so eine Freude, so eine Lust, mit ihm allein zu sein, wo ich früher immer von ihm weglief. Und genauso war das eine Wiederholung, wie eine Bekehrungswiederholung nach 10 Jahren. Als ich so müde war von mir selbst, dann kam dieses dieses Bedürfnis immer, also mit ihm Zeit zu verbringen, ihn zu erkennen. So wie Paulus sagt, ihn zu erkennen. Und alles hat dann zu mir gesprochen, wow, genauso geht es mir. Wie Paulus hier sagt, genauso hier. Und das, Gott hat dann irgendwie genau die gleiche, die richtigen Stellen immer, dann irgendwie kam ich auf die mich einfach wie, Bro, wow, genau da, ich bin, das ist richtig, also erlebe ich das richtig, also Jesus, du bist der Gleiche, du hast mich nicht verworfen, du hast mir auch die Gnade gegeben, die du Paulus gegeben hast. Und so ist das einfach, die Sackgasse ist, denke ich, Jesus selbst ist der Weg. Er wird uns nicht einen Weg zeigen, sondern er ist der Weg. Und das kann ich nicht. Und jeder erlebt, ihr braucht mich nicht kopieren, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich wollte immer diesen kopieren. Diesen. Das war mein Lieblings hier. Weiß ich noch mal. Charles Finney. Und den Hudson Taylor wollte ich kopieren. Ja. Ich wollte so ein Missionar werden wie Hudson Taylor. Das war mein Idol.
Du hast sogar reingeklebt.
Ja. Und Gott, dann bin ich im Wald gegangen. Er hat ja das so erlebt, dass er im Wald gebetet hat und dann irgendwie hat er wie ein Strom hat ihn irgendwie so. Also er hat so den Heiligen Geist so heftig erlebt. Und Gott sagte, du wirst nie Finney werden, du wirst immer André bleiben. Und irgendwann war ich los, kam ich los davon. Menschen zu nachahmen oder so. Und so deswegen, ich erzähle mein Zeugnis, aber das ist nicht, dass ihr das nachmachen müsst, also das wird bei euch anders sein. Nur Jesus ist der gleiche, aber.